Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannhardt mit einer neuen Folge. Auch diese Woche wieder drei sehr relevante Themen. Wir sprechen natürlich über Donald Trump und den Deal mit dem Iran oder vielleicht auch kein Deal, man weiß es ja nicht so genau, also spektakuläre Entwicklungen. Wir sprechen über Friedrich Merz, der jetzt in einem neuen, für viel Aufsehen sorgenden Video darüber geredet hat, dass es doch irgendwie einige Reformen geben soll in diesem Jahr, was auch immer das bedeuten soll. Und zuletzt sprechen wir, Tierthemen sind hier hoch in Mode jetzt, über den Wolf von Hamburg, der jetzt wieder freigelassen wurde, nachdem er eine Frau verletzt hat. Und es gibt jetzt sogar Demonstrationen, die sich dafür einsetzen, dass der Wolf leben soll.
Ich bin ein Serienmörder. Er schafft das.
Ja, war ja großes Schaudern. Donald Trump hat mit dem Ende der iranischen Zivilisation gedroht oder sie ist schon angekündigt und dann kurz vor Ablauf des, ich weiß nicht, vierten Ultimatums soll es jetzt einen Deal geben. Der Deal ist allerdings schon wieder unklar. Ändert sich von Minute zu Minute. Insofern sind wir vielleicht schon gar nicht mehr up to date. Spektakuläre Entwicklungen und insbesondere die Reaktion aus Deutschland.
Ja, die Reaktionen ohnehin, nicht nur aus Deutschland, sondern vor allen Dingen aus Europa, sind fast noch interessanter als das, was Trump uns immer wieder anbietet. Die Weltöffentlichkeit scheint sich ja seit langem schon einig zu sein über Donald Trump. Es sei unberechenbar. Sie haben es ja jetzt gerade auch in Ihrer Anmoderation im Grunde gesagt. Man kann nicht wissen, ob das heute Abend noch stimmt, was wir mittags sagen. Unberechenbar im Sinne von, man weiß nicht, er gibt nicht kund, wo seine Pläne sind und daraus schließen die meisten Kommentatoren, er hätte gar keinen Plan. Man kann die Sache, glaube ich, aber auch ganz anders angehen. Man weiß seit langem, dass Donald Trump als Geschäftsmann auch seine Präsidentschaft gewissermaßen angetreten hat. Deshalb sein Lieblingswort Deal. Ja. Und wenn er irgendwelchen wirtschaftlichen Druck ausüben will, dann macht er Tariffs, dann macht er irgendwelche Zölle. Also typischer Wirtschaftstyp. Er hat es jetzt allerdings nicht mit Wirtschaftspartnern zu tun, sondern ja mit Leuten, von denen er mit einigem Recht sagt, dass sie eigentlich in die Steinzeit gehören. Er macht Schluss mit Diplomatie. Und ich glaube, das führt zu dem fast weltweiten Entsetzen über Donald Trump, weil vor allen Dingen die Europäer natürlich aus ihrer jahrhundertelangen Tradition heraus sich internationale Politik gar nicht anders vorstellen können, als in rein diplomatischen Kanälen und in diplomatischen Formen. Und wenn eines Trump verlässlich macht, dann ist es die Zerstörung jeder klassischen Form von Diplomatie. Er setzt an die Stelle dessen Drohungen, die immer weiter eskalieren. Und er behandelt auch diese Staaten, mit denen er es da zu tun hat, nicht als, wenn Sie so wollen, Nationen auf Augenhöhe, mit denen man in irgendwelche völkerrechtlichen Verbindungen eintreten könnte, sondern er behandelt sie, wie man Schurkenstaaten behandelt. Und das ist die eigentliche Frage, finde ich, die hinter dem Ganzen steht. Ist diese Einschätzung von Trump richtig? Haben wir es mit Schurkenstaaten zu tun, mit Barbaren? Und wenn das so sein sollte, sind die diplomatischen Formen, die wir seit Jahrhunderten gepflegt haben, eigentlich gegenstandslos geworden. Man kann so mit diesen Leuten nicht umgehen. Das scheint mir die große Frage zu sein. Mit wem haben wir es zu tun? Mit souveränen Nationen, die man achten muss und in denen das Völkerrecht zum Anschlag gebracht werden muss? Oder haben wir es mit Rogue States, mit Schurkenstaaten, mit barbarischen Kräften zu tun, mit denen man wahrscheinlich ganz anders umgehen muss?
Naja, ich meine, es ist ja immer die Frage, ob so ein Deal funktionieren kann und ob diese Methode Trump auch funktioniert. Das ist ja durchaus sehr spannend. Er hat ja schon viele Deals angekündigt und viel Welle gemacht und viel Druck gemacht. Bei Donald Trump ist viel oft ja auch gar nichts dabei rausgekommen. Manchmal eben schon. Dann ist es ihm zum Beispiel da gelungen, diese Geisel in Israel da freigelassen zu bekommen, was ja dann doch irgendwo ein spektakulärer Erfolg war, wo man jetzt nicht mehr dachte, dass es ihm noch gelingen könnte, einen Deal mit der Hamas zu machen, wie auch immer der jetzt ausgeht, im Ergebnis. Aber das ist ja doch die Frage, kann man eigentlich mit so einem Staat wie dem Iran wirklich einen Deal machen? Das ist ja die Frage, um die sich das alles auch kreist.
Das sehe ich ganz genauso. Das ist die Frage. Und Iran ist insofern dann wirklich auch der entscheidende Punkt, an dem man diese Frage dann ultimativ beantworten kann, weil es wahrscheinlich in der ganzen Welt keinen fanatischeren Staat gibt als den Iran. Und das liegt daran, dass er eine reine Theokratie ist. Also wenn wir andere verrückte Staaten als zum Vergleich nehmen, nehmen wir mal Nordkorea oder nehmen wir noch Venezuela bis vor kurzem, dann waren die auch verrückt, aber in einer anderen Weise, wenn man so will. Korrupt vor allen Dingen, korrupt bis in die Knochen. Und vielleicht auch noch ideologisch verblendet. Aber das, was wir im Iran erleben, das ist etwas anderes und etwas, worauf die europäische Politik keine Antwort bisher gefunden hat. Das ist nämlich die reine Form von Theokratie, also Gottesherrschaft. Das ist etwas, womit man in europäischem Denken deshalb nicht umgehen kann, weil für uns Europäer, für uns Westler es selbstverständlich ist, dass die Politik nicht von den religiösen Führern bestimmt wird, sondern dass Politik und Religion klar getrennt werden. Respektiert, aber klar getrennt. Während dort es ganz simpel so ist, dass der religiöse Führer oder die religiösen Führer die bestimmenden Kräfte der Politik selber sind. Das heißt, Politik wird theologisch gestaltet, wird theologisch gemacht und nicht eben in unserem Sinne politisch. Und deshalb sind wir so hilflos, wir im Westen so hilflos im Umgang mit solchen Staaten. Und wir haben im Grunde immer nur die Hoffnung, dass sie sich in Richtung Westen entwickeln. Ja, also wenn Sie auf Saudi-Arabien, um mal ein anderes Beispiel zu bringen, gucken, da haben Sie zwar auch noch diese religiösen Mächte, die da bestimmend, mitbestimmend sind. Aber sie sehen auf der anderen Seite, wenn sie so wollen, eine Art wohltätige Korruption durch den Kapitalismus. Ja, also dort werden Geschäfte gemacht. Und natürlich würde sich ein Typ wie Trump in Saudi-Arabien sehr viel wohler fühlen als im Iran. Das ist ganz klar. Im Grunde haben wir im Westen seit Jahrzehnten eigentlich diese Hoffnung. Und das müsste man fragen, war die jemals realistisch? Die Hoffnung, dass sich diese nicht säkularisierten Staaten, diese zur Theokratie tendierenden Staaten, eben die islamischen Staaten, doch in Richtung Kapitalismus entwickeln. Und dann, das war die große Hoffnung des Westens, Kapitalismus macht sie dann auch zugänglich zu liberaleren Lebensformen und letztlich vielleicht auch zu demokratischen Gesellschaftsformen. Das war der alte Traum. Es gibt einen großen Theoretiker dieses Traums, Francis Fukuyama, der mal ein Buch über das Ende der Geschichte geschrieben hat. Und dieses Ende der Geschichte hat er sich so vorgestellt, dass im Grunde die ganze Welt unser westliches Schema übernimmt, als da sind Kapitalismus, Liberalismus, Demokratie. Der Kapitalismus ist sehr weit vorgedrungen. Es gibt kaum mehr Länder, die nicht kapitalistisch wirtschaften, wenn auch in unvollkommenen Formen. Aber das hat bisher noch nicht dazu geführt, dass diese Länder auch liberal geworden wären oder auch demokratisch regiert. Sehen Sie sich China an. Das ist Kapitalismus, wenn Sie so wollen, autoritärer Kapitalismus, aber null Liberalität, null Demokratie. Also diese große westliche Hoffnung, die hat sich noch nicht erfüllt. Und deshalb ist ein Mann wie Trump vielleicht da ganz nüchtern, indem er sagt, es gibt nur diese eine Dimension, nämlich die wirtschaftliche Dimension. Es gibt nur die Frage Kapitalismus oder nicht. Und das ist etwas, was wofür er als Person steht, in aller Einfachheit, wenn man so will.
Es ist ja jetzt aber vor allen Dingen auch die Frage, wie erfolgreich das ist, was er da macht und wie sehr das jetzt auch ein Sieg, eine Niederlage ist. Das wird ja jetzt viel diskutiert. Wir haben ja hier in Deutschland auch, muss man sagen, eine Menge Schadenfreude eigentlich. Also die Leute freuen sich, dass jetzt Donald Trump offenbar oder wie auch immer auf die Fresse gefallen ist oder dass das alles ein strategisches Dilemma ist für die USA. Und das ist ja durchaus eine spannende Frage, wie das jetzt eigentlich genau ist, weil es natürlich so ist, dass man schwer genau diese Kriegsziele definieren kann, die die USA da hatten. Wir wissen aber auch nicht, was natürlich das Ergebnis dieses Deals ist, ob jetzt in diesem Deal enthalten ist, dass der Iran seine Nuklearkapazitäten und so weiter zerstört oder ihm übergibt oder so etwas, dann wäre es natürlich sicherlich irgendwo ein Sieg oder nicht. Wir wissen ja gar nicht, was der Gegenstand dieses Deals oder dieses 10-Punkte-Plans oder wie auch immer am Ende sein wird. Aber die Frage ist ja doch, wie geht das jetzt eigentlich aus für Donald Trump? Geht er da als Sieger oder als Verlierer raus? Weil in Deutschland haben wir die ganz überwiegende Meinung, das ist also eine gigantische Niederlage für Donald Trump.
Aber ich glaube, fast egal, was bei herauskommt, wird das bei uns immer als Niederlage von Donald Trump interpretiert. Gehen wir doch mal ein Szenario ein bisschen an, das nicht unrealistisch wäre. Nämlich tatsächlich die Zerstörung der Möglichkeit iranischer Nuklearwaffen. Das ist, glaube ich, ein Ziel, das alle teilen, zumindest nominell, alle anderen Länder auch teilen, auch die anderen europäischen Länder. Und man hat das versucht, mit Verträgen irgendwie zu organisieren. Das ist jämmerlich gescheitert. Nehmen wir an, Trump würde das gelingen. Nehmen wir auch an, es würde ihm gelingen, die Produktion von Raketen und vielleicht auch Drohnen, soweit es geht, zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz aufzuheben, sodass also Terrororganisationen anderswo nicht vom Iran weiter unterstützt werden könnten, dann wäre das ein gigantischer Erfolg. Das wäre das Wichtigste überhaupt, nämlich diese Drohung der Vernichtung Israels mit iranischen Atomwaffen, die endgültig auszuschalten. Also ein gigantischer weltpolitischer Erfolg. Aber ich vermute, trotzdem würde das im Westen als Niederlage verkauft, nämlich mit dem Argument, das Versprechen war ja ein ganz anderes, nämlich die Befreiung des iranischen Volkes von einer Tyrannei, von einer theokratischen Tyrannei. Und das muss man, glaube ich, in aller Offenheit sagen, danach sieht es nicht aus. Ja, also es sieht nicht so aus, als könnte irgendein Deal zu einem wirklichen, wie heißt unser neues deutsches Wort, Regime Change führen. Das könnte man immer wieder als Niederlage von Trump oder als, wenn man so will, Betrug am iranischen Volk, das auf Freiheit gehofft hat, interpretieren. Und das wäre auch eine traurige Entwicklung. Aber man darf nie vergessen, dass diese, wenn Sie so wollen, totale Siegesperspektive aus Trumpscher Sicht ja auch von einem vollkommen unwägbaren Faktor abhing und auch abhängt bis zum heutigen Tag, nämlich ob das iranische Volk tatsächlich im Augenblick einer militärischen Schwächung des iranischen Regimes bereit wäre zu einer großen revolutionären Bewegung. Ja, also das kann Trump nicht herbeizaubern. Ja, er kann vielleicht Agenten schicken, der Mossad könnte Agenten schicken, um die Leute aufzuhetzen oder was auch immer, tun sie sich ja auch. Aber man kann es nicht erzwingen, dass das iranische Volk aufsteht gegen die Machthaber. Und das wäre allerdings eine der Bedingungen dafür gewesen, dass es zu einem totalen Triumph gegen das Mullah-Regime gekommen wäre. Also da muss man, glaube ich, bescheidener sein in den Szenarien. Und das von mir skizzierte anfangs, das wäre sicher weltpolitisch ein gigantischer Erfolg und eine grandiose Weichenstellung, würde beispielsweise das Israel-Problem zwar nicht endgültig lösen, aber auf Jahrzehnte hin jedenfalls beruhigen.
Auf der anderen Seite ist natürlich diese ganze Frage der Straße von Hormuz auch sicherlich irgendwie bedrohlich, weil das natürlich jetzt so ein bisschen, das war immer natürlich eine Drohung, die der Iran in den Raum geworfen hat, aber die sich jetzt natürlich so abzeichnet, wie mächtig diese Option ja tatsächlich ist bis zum jetzigen Zeitpunkt und dass es ja wenig gelingt, diese ganze Blockade zu durchbrechen und aufzuhalten, beziehungsweise es ist ja keine Blockade, sondern es ist ja tatsächlich, sind quasi von Land aus abschießbare Raketen von völlig sozusagen nicht festen Stellungen und so weiter, gegen die man, obwohl man dort die totale Überlegenheit an sich hat und auch die Kontrolle, nichts tun kann, insofern, als dass da Schiffe tatsächlich sicher diese Straße passieren könnten und man ja sagen muss, dass es natürlich weltwirtschaftlich schon jetzt arge Konsequenzen hat, je länger diese Blockade dort erfolgreich ist.
Das ist ja eigentlich auch das Hauptdruckmittel gegen Trump, dass nämlich die Leute weltweit immer unruhiger werden und unzufriedener werden. Es gibt ja viele Länder, die viel abhängiger sind von dem Öl, das gerade diese Strecke fährt, als wir beispielsweise in Deutschland. Trotzdem spürt jeder über den, nicht nur über die Energiepreise, sondern bald auch über alle möglichen anderen Preise, die ja letztlich von den Energiepreisen abhängig sind, was das kostet, dass diese Straße von Hormuz nicht mehr funktioniert. Das ist in der Tat das einzige Druckmittel, das im Grunde der Iran noch hat. Und ja, da kann man aber wirklich nichts anderes tun, als abwarten, wie da Verhandlungen laufen. Denn wir wissen ja weder, wer da eigentlich verhandelt, ich meine jetzt auf iranischer Seite, noch was eigentlich möglich wäre, herauszuhandeln von Seiten des Irans. Also so eine Mautgebühr, eine gigantische Mautgebühr von, was weiß ich, 2 Millionen Dollar pro Tanker, der da durchfährt. Das würde natürlich eine Art Wiederaufbau des Iran finanzieren auf Jahre hinaus, würde natürlich auch dauerhaft alle möglichen Preise erhöhen. Also das weiß man ja nicht. Wir sind nicht dabei, niemand weiß, was da eigentlich verhandelt wird und was möglich ist. Und es ist auch sehr, sehr schwer zu sagen, wer da eigentlich verhandelt auf der iranischen Seite, ob das die neue, laut Trump vernünftigere Führung ist. Das ist ja auch ein Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe realistischere oder vernünftigere Leute gibt, die nicht diese Todessehnsucht haben, also wir kämpfen bis zum letzten Mann und lieber lassen wir uns vernichten, als dass wir auch einen Schritt zurücktreten. Also wir alle wissen das nicht, niemand kann es beurteilen, das kann man nur abwarten. Ich meine nur, was sicher ist, ist, egal was geschieht, Trump wird sich nicht als Sieger feiern lassen können, in Europa jedenfalls nicht. Und für mich ist das faszinierend zu sehen, wie bereit große Teile der Weltöffentlichkeit, die europäische vor allen Dingen, aber auch die amerikanische, waren und sind, auf eine geradezu manichäische Weise Gut und Böse zu unterscheiden in der amerikanischen Führung. Obama war ein Gott. Oprah Winfrey hat ihn mit Jesus verglichen, der uns ins gelobte Land führen wird. Und Trump ist der Teufel. Also das ist gar keine Übertreibung. Die werden so betrachtet und werden so gefeiert und verdammt. Und das ist für mich das eigentlich Faszinierende. Obama konnte nichts tun, hat nichts getan und bekam den Friedensnobelpreis. Trump kann tun, was er will. Er ist auf jeden Fall der Böse. Und das ist eigentlich die Story hinter der Story von Iran. Ja. Wie kommt es eigentlich zu dieser manichäistischen gut-böse Verteilung der Urteile, die so etwas wie eine realistische Einschätzung auch weltpolitischer Szenarien gar nicht mehr möglich macht?
Ja. Ja, und das, was aber wirklich daran auch bemerkenswert ist, ist, dass man schon das Gefühl hat, dass wesentliche Teile der deutschen Öffentlichkeit insgeheim eigentlich dem Iran die Daumen drücken.
Ja, ich bin nicht so mutig wie Sie, um das so eindeutig zu formulieren.
Also man hat jedenfalls das Gefühl, so, dass es schon ein unterschwelliges Gefühl gibt in dieser Richtung. Ja.
Also zumindest Schadenfreude, nicht? Ist immer da, wenn Trump etwas ankündigt und dann zurückrudern muss. Das ist zweifellos so, aber das hängt eben damit zusammen, dass Trump für die Deutschen der Böse schlechthin ist und deshalb es natürlich etwas Gutes ist, wenn der Böse eine Niederlage erleidet und sei diese Niederlage auch nur fantasiert, denn bei uns wird ja aus der Unfähigkeit, Trump zu durchschauen, ich hatte es schon vorhin gesagt, scheinbar logisch geschlussfolgert, er ist irrational oder er hat überhaupt keine Pläne. Aber er hat an einer Stelle gerade vor ein paar Tagen mal sehr deutlich gesagt, dass das natürlich lächerlich ist, wenn die Europäer und vor allen Dingen die Deutschen ihm vorwerfen, er hätte keinen Plan. Denn er sagt natürlich niemandem in Europa und vor allen Dingen nicht den Deutschen, was in seinem Kopf vorgeht, denn die würden es ja sofort verraten. Ja. Ja, also das sagt Trump selber und ich glaube vollkommen realistischerweise, die würden das durchsickern lassen, wenn er ihnen im Vorhinein mitteilen würde, welche Konzepte er hat im Umgang mit großen weltpolitischen Fragen.
Ja, wobei ich fast mich zu der These hinreißen lassen würde, dass ich glaube, dass sowas, aber das ist mehr so eine prinzipielle Weltanschauung, glaube ich, tatsächlich mit deutlich weniger Plan abläuft, als man so allgemein hin denken würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieser ganze Krieg insofern so eine Dynamik gewonnen hat, dass natürlich offen, also ist klar, warum, welches Ziel man verfolgt mit den iranischen Atomanlagen und so weiter und so, und dass man dann aber irgendwie diese Chance auch gesehen hat, also diesen Aufstand, dann durch die Möglichkeit, da den Khamenei zu töten, dass man diese Chance und dann anfängt und dann mal so, dann guckt und so weiter und dann bleibt man aber eventuell auch da in dieses strategisch wirklich stecken. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, dass man da so den hyperlangfristigen Plan hat, auch wenn es hinterher immer dann so wirkt. Aber ich weiß gar nicht, ob es dir sowas geben kann, so ein bisschen.
Finde ich eine ausgezeichnete Überlegung und da könnten wir ja mal nach Vergleichen suchen. Und ich glaube, ein sehr guter Vergleich wäre das Schachspiel. Die meisten Leute, die von Schach keine Ahnung haben, bewundern so sehr diese Leistungen der Großmeister, also wo man dann wirklich nur in die Knie gehen kann vor Ehrfurcht, und vermuten, dass die Großmeister 10, 15 Züge im Voraus planen, was sie machen. Das ist aber evidentermaßen nicht der Fall. Also ich bin selbst kein Großmeister, habe aber vielfach schon gerade von diesen Leuten gehört. Ja. Bobby Fischer, Kasparov, wer auch immer, die neuen, von denen ganz zu schweigen. Und die haben immer gesagt, vielleicht 3 Züge. Ja, weil die Komplexität dieses Spiels ist so groß, dass es unmöglich ist, das mit einzuberechnen, was dieses andere Genie, das mir gegenüber sitzt, sich auch gerade ausdenkt. Und man muss leider Gottes auch davon ausgehen, dass die Theokraten da im Iran auch keine Idioten sind.
Ja.
Das sind keine Dummköpfe, die wissen schon, wie man die Klaviatur der Drohungen, die Klaviatur der Erpressungen spielen kann oder das Schachspiel der Erpressungen. Und insofern ist das, glaube ich, völlig richtig, was Sie sagen. Solche Pläne kann es gar nicht geben.
Ja, das ist, glaube ich, auch, weil das in Deutschland wird dann immer gesagt, ja, Trump hat keinen Plan, er steht strategisch fest. Und das ist eben, aber finde ich, so ein bisschen der Punkt dabei. Sie haben es doch vorhin schon gesagt, diese Unwägbarkeiten in so einer Situation, diese Entscheidung zu treffen, greife ich den Iran an oder nicht, die kann man nicht ausrechnen, wie das ausgeht. Also weil niemand im Ansatz bewerten kann, wie sich das iranische Volk verhält. Oder selbst eben auch diese Frage der Straße von Hormuz. Also klar, die konnten dann schon wissen, dass sie dort die Schiffe irgendwie ausschalten könnten oder so. Aber wie das sich dann genau darstellt und mit der Blockade, wer kann da schon prognostizieren? Ich meine, wir können die Börsen nicht prognostizieren. Also es ist ja klar, es ist extrem schwer, das zu prognostizieren. Und deswegen würde ich eben auch sagen, ja, das ist eben so diese Hypothese, mit der man es sich sehr leicht machen kann, sozusagen so Entscheidungsträger auch zu kritisieren, indem man sagt, sie haben in dem Sinne, oder sie haben keinen Plan. Ja. Und indem man sagt, na wieso, ihr hättet doch einen Plan haben müssen und so. Und ich würde eben denken, ja, so eine komplexe Entscheidung, wie diesen Krieg zu führen oder nicht zu führen und so weiter, da ist es unmöglich, 4 Wochen strategisch in die Zukunft zu schauen, sondern man kann eben diese Entscheidung irgendwann nur treffen oder nicht treffen.
Jetzt, wo es einen Waffenstillstand in Anführungszeichen gibt oder geben könnte, ist ja eigentlich der Augenblick gekommen, wo zum letzten Mal die Chance besteht für eine Revolution. Also dass das Volk aufsteht. Und das wäre sicher die Bedingung dafür, dass das Großprojekt Regime Change überhaupt funktioniert. Denn die Amerikaner wollen ja eines auf jeden Fall vermeiden, was man aus jüngst vergangenen Erfahrungen heraus nur allzu gut verstehen kann, bloß keine Bodentruppen. Ja, also diese, wir wissen das ja jetzt auch noch aus Gaza, aus dem Gaza-Konflikt, wie schlimm der Krieg sich plötzlich zeigt, wenn die Bodentruppen reinmarschieren, also wenn man nicht einfach nur bombardiert und dann wieder wegfliegt, sondern wenn man die Bodentruppen da reinschickt, dann wird das wirklich hart, dann wird es blutig, dieser berühmte Häuserkampf. Und das wollen die Amerikaner auf jeden Fall vermeiden, denn, habe ich gerade gestern gehört, schon 13 Soldaten, 13 amerikanische Soldaten, die mittlerweile gefallen sein sollen, führen offenbar zu einem einem Öffentlichkeitsdebakel für diesen Krieg. Also die Demokraten halten das schon für einen Beweis der Unführbarkeit dieses Krieges. Also es kann, man kann ihn nicht weiterführen, denn 13 Soldaten sind schon gefallen. Es klingt vielleicht zynisch, wenn man das in Frage stellt, dieses Entsetzen in Frage stellt. Aber man müsste doch auch ganz offen sagen, es geht um unendlich viel. Und diese Soldaten, ja, das ist ihr Beruf, wenn man so will, oder ihr Job, letztlich auch ihr Leben zu riskieren. Aber es geht eben nicht mehr. Ja, in unserer westlichen Welt, in unserer Medienrealität geht das nicht mehr. Sie können das nicht verkaufen zu Hause auf Dauer. Ja, sie können es den eigenen Leuten nicht verkaufen. Und das ist ja die Front, die Amerika und die westlichen Staaten immer auch haben. Also sie kämpfen nicht nur gegen den Gegner, gegen den Feind, sondern sie kämpfen auch gegen die Medienöffentlichkeit im eigenen Land. Und das ist, glaube ich, eins der größten Probleme moderner Kriegsführung für westliche Länder seit dem Zweiten Weltkrieg oder jedenfalls seit dem Vietnamkrieg. Ja, da wurde das flagrant. Und deshalb denkt sich jeder Oberbefehlshaber, und das ist ja der Präsident in dem Falle, denkt sich dann, können wir diesen Krieg irgendwie führen, ohne eigene Soldaten wirklich zu gefährden? Also aus der Luft, wenn Sie so wollen, oder nur durch Raketen. Und an die Schwelle sind wir jetzt eben gekommen. Nicht? Sie haben das ja geschildert, man kann kleine mobile Einsatztrupps mit ein paar Raketen immer irgendwo hinschicken, das kann man nicht so schnell finden, wo die sind. Und die schießen dann ihre Raketen auf die Tanker und die Katastrophe ist da. Das ist der Stand der Dinge, glaube ich. Und da kann man im Grunde nicht weiter, wenn man nicht ein wirklich gigantisches Risiko eingehen will, nämlich die ganze Medienöffentlichkeit der Welt gegen sich aufzubringen. Also nicht nur gegen Trump, sondern gegen den Krieg insgesamt.
Ja, ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der auch enorm ist, wie eigentlich so ein Krieg geführt wird und total, also zumindest in der Medienöffentlichkeit, total von vornherein kritisch betrachtet wird. Ja? Was natürlich auch sagen kann, gut, das ist auch der Job von Journalismus und so, aber das ist natürlich schon fundamental anders, würde ich sagen, als zum Beispiel noch eben beim Irakkrieg und so weiter, ja, wo es ja dann doch immer diesen Prozess einer sich vereinenden Öffentlichkeit gibt, die dann doch hinter dem Präsidenten steht und so weiter. Und das ist ja jetzt hier insofern fast schon ein Novum, dass eigentlich dieser Krieg beginnt und eigentlich von Tag 1 an die US-Presse eigentlich völlig kritisch ist.
Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Anti-Trump-Grundeinstellung zu tun, der fast alle amerikanische Medien und größtenteils der Öffentlichkeit, dass auch hier wieder gilt, egal was Trump tut, es kann nur falsch und böse sein. Aber auch insgesamt ist es eben so, dass man im Grunde als westliche Nation keine Kriege mehr führen muss, mehr führen kann und dass man sie aber immer wieder mal führen muss, um auch die eigene Einflusssphäre zu schützen, um die eigenen Wirtschaftsinteressen zu schützen. Denn das, was wir am Anfang diskutiert haben, spitzt sich hier sehr gut zu, nämlich dass wir auf der einen Seite eine Weltwirtschaft haben. Alle sind von allen irgendwie abhängig, wirtschaftlich. Aber dass wir gleichzeitig nicht eine Weltregierung haben oder einen Weltstaat oder was auch immer, sondern Regierungen und Nationen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, aus den unterschiedlichsten Zeitepochen auch in ihrer intellektuellen und kulturellen Entwicklung, also Steinzeitleute mit Leuten des 21. Jahrhunderts, die politisch nichts miteinander gemein haben, die aber alle in der Weltwirtschaft miteinander verkoppelt sind. Das heißt also, sie können immer wieder auf diese Illusion stoßen, die Weltwirtschaft führt zur Einheit der Welt und letztlich zum Weltfrieden und werden dann aber konfrontiert mit kulturellen Unvereinbarkeiten, politischen Divergenzen größten Ausmaßes. Und damit haben wir es jetzt in diesem Augenblick zu tun, nicht? Die Straße von Hormuz steht für Weltwirtschaft, für den Zusammenhang der Wirtschaft der ganzen Welt. Das ist wirklich nur noch eine Wirtschaft. Aber gleichzeitig eben können Sie, wenn Sie so wollen, mit den kleinen Pfeilen im Köcher, diesen kleinen Raketen, die Weltwirtschaft an ihrer Achillesferse treffen. Ja, das ist die Situation. Und es wäre im Grunde nur eine Möglichkeit da, die Menschen darüber aufzuklären, ihnen das klarzumachen, worum es hier eigentlich geht. Aber das ist sehr, sehr viel Aufklärung und daran hat leider Gottes die Presse international kaum Interesse, weil sie fast jedes Thema sentimental angeht, also mit die Gefühle, die Betroffenheiten, die Schmerzen, die Leiden. Jeder Filmbeitrag fängt gleich an. Sie sehen ein Bild zertrümmerter Häuser, jetzt im Teheran, zertrümmerte Häuser in Teheran. Quelle ist dann roter Halbmond oder so irgendetwas, jedenfalls eine iranische Quelle. Die zeigen dann Leichen, die da getragen werden, weinende Frauen, Kinder verletzt oder so irgendetwas, wie wir es aus Gaza ja auch jahrelang jetzt gesehen haben und immer wieder, wenn es zu Kriegen kommt, sehen. Und mit diesen Bildern macht man im Grunde die Möglichkeit, einen Krieg zu führen, für westliche Länder und vor allem für die USA fast unmöglich.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Friedrich Merz hat jetzt einen tolles Social Media, ganz modernen Video veröffentlicht und in dem hat er gesagt, im Laufe dieses Jahres wird es ganz konkret einige Reformen geben.
Ja, das ist ja ein Running Gag, ein Running Joke mittlerweile, die Ankündigung von Reformen. Ja, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, Herbst der Reformen, dann Frühling der Reformen, Jahr der Reformen, immer Reformen. Und jetzt Annäherung an die Wirklichkeit, vielleicht einige oder ein paar kleine Reformen. Also das ist wirklich nur noch lächerlich. Was mich tröstet bei der ganzen Sache ist und bei dieser Litanei der Reformwilligkeit, ist, dass das offensichtlich selbst bei den hartnäckigsten Fans dieser Regierung nicht mehr verfängt. Also dass die Werte für Merz doch immer dramatischer absinken, die Zustimmungswerte. Und das zeigt einfach, dass ihm niemand mehr so recht wirklich das abnimmt, was er da verkündet. Also dass das im Grunde nur der Versuch ist, durch ein Mantra immer wieder zu beruhigen oder einzuschläfern. Aber mit der Wirklichkeit, das wissen die meisten Menschen, hat das gar nichts zu tun.
Ja, ich finde es immer so spannend, weil man kann ja immer die Debatte im politischen Berlin sehen. Ich frage mich immer nur so, sie hat völlig verschobene Maßstäbe, wenn man so will. Also natürlich kann man immer sagen, ja, ist ja schwer und mit Lars Klingbeil und die bewegen sich ja schon ein bisschen und dann machen wir so ein paar Reformen. Und wenn man einfach davon ausgeht, na gut, hier ist die SPD und hier ist die CDU und jetzt so wird das immer gesehen. Und was dabei nur irgendwie völlig außer vor gelassen wird, ist, wo eigentlich der Maßstab in der Realität gerade liegt und wie dramatisch. Wir haben jetzt wieder die neuesten Nachrichten gehabt hier, Firmenpleiten steigen auf Rekordhoch in den ersten 3 Monaten dieses Jahres, das Niveau der Finanzkrise oder über das Niveau der Finanzkrise sogar. Wir haben die VW 50.000 Stellen abgebaut und so weiter und so weiter. Also der Maßstab, also diese Dramatik, wo man sich eigentlich denkt, es kann ja kein Tag mehr gewartet werden, um hier das Ruder rumzureißen, sonst geht es ja hier wirklich an die Substanz, ja, der wird ja politisch so völlig ausgeblendet und dann bleibt man immer in dieser Logik so, ach ja, naja, der Lars will das und der Friedrich will das und dann einigen wir uns halt so in der Mitte.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ratlos beim Versuch, das zu erklären, wie man sich so verhalten kann. Ich sehe nur eine Erklärungsdimension, nämlich die Möglichkeit, alles abzuschieben auf weltpolitische Probleme. Also, dass man sagt, wir würden ja oder wir könnten ja und würden alles Mögliche in Gang setzen, wenn wir nicht Rücksicht nehmen müssten auf der Iran reißt uns, wenn Sie so wollen, unsere Reformprojekte aus der Hand oder zerstört sie. Der Ukraine-Konflikt hat so sehr Priorität für die deutsche Politik. Ein Nichtregierungsmitglied aus der FDP hat ja gesagt, erstens Ukraine, zweitens Ukraine, drittens Ukraine, das seien die Prioritäten der deutschen Politik. Und dann natürlich Trump mit seinen Tariffs, mit seinen Strafzöllen und ähnliches mehr. Also das hat Friedrich Merz sehr, sehr früh schon begonnen in seiner Kanzlerschaft. Alles internen Probleme, die ja primär auch Wirtschaftsprobleme sind, abzuschieben und zu sagen, angesichts der internationalen Situation können wir gar nichts machen, sind uns die Hände gebunden. Wir müssen nur suchen nach weiteren Geldquellen, um die Löcher zu stopfen, die sich im Haushalt immer wieder auftun, obwohl wir gerade 1 Billion Euro aufgenommen haben an Schulden. Also dieses Abschieben von Problemen und natürlich dann auch intern jetzt bei der CDU-Klientel immer wieder zu sagen, ja, wir müssen ja Rücksicht nehmen auf den Koalitionspartner, ja, also der ist sensibel, ist bekanntlich und den man nicht zu schnell verletzen darf. Also dieses Abschieben von Problemen und zu sagen, wir würden ja gerne, wir haben tolle Ideen, aber wir können es leider nicht umsetzen, das ist eigentlich die Strategie, die Merz schon von Tag 1 seiner Kanzlerschaft verfolgt.
Ja, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen der Konflikt auch in der Koalition, der sich da irgendwie immer weiter zuspitzt. Aber man fragt sich ja so, von der Rhetorik her fehlt ja auch jede, also Friedrich Merz nimmt es ja rhetorisch schon vorweg, dass er jetzt gar nicht mehr den ernsthaften Versuch oder den Wurf wagt, jetzt noch was Großes zu verändern. Also wenn wir uns erinnern, Sie haben es auch schon gesagt, der Herbst der Reformen, da hat Friedrich Merz immer große Reden gehalten und hat gesagt, der große Reformwurf, der muss jetzt kommen. Ja, also die Agenda 2010 brauchen wir jetzt in neuer Form. Also sozusagen so ein gigantisches Reformpaket wurde da ja immer so in den Raum gemalt. Und jetzt, das finde ich eben nur so spannend an diesem Video, und es ist ja auch, diese ganze Debatte ist ja runtergekocht, also wir reden ja wenig darüber. Und dann sagt er jetzt eben konkret, einige Reformen werden noch kommen. Ja, also das heißt, diese Idee der wirklich großen Reform, des großen Wurfes, des Schröder-Moments oder sowas, der ist ja eigentlich so einfach weggeronnen oder sowas.
Ja, ich würde gerne die Frage an Sie zurückgeben können. Erklären Sie es mir bitte. Ich will es nur an einem Beispiel klar machen. Ja. Das Rätselhafte an der ganzen Sache. Ja. Frau Reiche, die ich persönlich immer so ein bisschen noch in Schutz nehme bei einer Globalkritik an der Regierung, weil ich oft das Gefühl habe, die erkennt wenigstens ein paar Probleme und wo man eigentlich umsteuern müsste. Sie hat sich außerordentlich kritisch jetzt schon mehrfach zu der grünen Transformation geäußert, zu den erneuerbaren Energien, dem Kult, der darum getrieben wird, die Subventionierung und. Und hat immer wieder deutlich gemacht, da müsste man eigentlich ansetzen. Das geht nicht so weiter. Sie streicht auch gewisse Subventionen und. Ja, und dann plötzlich hört man von ihr selbst, dass es zwar eigentlich falsch war, was da gemacht worden ist, aber dass wir jetzt trotzdem genauso weitermachen. Das ist auch etwas für mich, wo ich es nicht mehr nachvollziehen kann, weil ich mich nur frage, ja, wer ist das denn eigentlich? Wer zieht denn da die Strippen im Hintergrund? Oder will man sich nun nur eine zukünftige Koalition mit den Grünen offen halten? Ja, dass bald vielleicht tatsächlich die SPD so stark abrutscht und die CDU bestenfalls konstant bleibt, sodass nur noch mit Hinzuziehung der Grünen, wenn Sie so wollen, die Brandmauerkoalition fortgesetzt werden kann, ja, also bei den nächsten Wahlen. Das wäre für mich die einzige Erklärung, warum man krampfhaft an der fatalen grünen Energiepolitik festhält und an der gesamten grünen Wirtschaftspolitik letztlich festhält. Also das geht ja bis hin zu der aktuellen Spritpreisdiskussion. Ganz Europa reduziert die wahnsinnigen Spritpreise, indem man im Regelfall an die CO2-Steuer oder an die normale Benzinsteuer rangeht. Nur wir nicht. Wir machen es nicht. Warum? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, weil die Bundesregierung selber profitiert davon. Na, und es gibt noch einen zweiten, weil es der grünen Agenda entspricht. Denn für die Grünen ist es ja toll, wenn die Spritpreise immer mehr anwachsen. Ja, die wollen das ja. Denken Sie nur dran, dass man schon vor Jahrzehnten gesagt hat, damals gab es noch die D-Mark, es soll 5 Euro kosten, der Liter Benzin, 5 D-Mark damals. Das haben wir jetzt erreicht. Ja, genau den Preis haben wir jetzt tatsächlich erreicht. Also der grüne Traum ist wahr geworden. Und deshalb ist in Deutschland, gibt's gar keinen echten Widerstand dagegen. Ja, die Leute grummeln zwar, aber das führt in der Politik zu keinerlei Konsequenzen, eben weil einerseits das Geld in die Kassen des Staates spült. Die sind ja mit ihrem CO2-Steuer und der normalen Steuer da massiv beteiligt an dem Gewinn. Und zum Zweiten, weil, wie gesagt, das eigentlich ja in die Agenda passt. Sie hören sich nur an, was der SPD-Verkehrsminister sagt, was Umweltminister sagen und. Denen passt das prima in den Kram. Und insofern ist auch das leider nicht überraschend, dass auch hier nichts passiert. Ja, man nimmt es einfach hin, spielt auf Zeit und sagt dann ja, eigentlich ist Trump schuld. Ja, wir können gar nichts dafür. Ja.
Ne, ich glaube, in gewisser Hinsicht ist es halt so, die CDU fing an und dann war ja viel Druck und viel Konflikt da und dann wollte man immer den Eindruck erwecken und immer wieder versprechen in die Zukunft, ja doch, es kommt jetzt noch eine Reform, und jetzt aber setzen wir uns durch. Und man hat mit der Zeit gemerkt, oder das hat sich halt auch einfach medial abgenutzt, dass das halt einfach nicht kommen wird, weil die Konstellation nun mal ist, wie sie ist. Die SPD will das nicht. Durch die ganze Brandmauer ist man völlig in der Ecke im Prinzip festgefahren. Und was wir jetzt sehen, ist, finde ich, nur so eine gewisse Resignation eigentlich. Also, dass Friedrich Merz eben nicht mehr die Backen aufplustert und sagt, ich hau auf den Tisch und es wird jetzt alles besser, was er bis vor kurzem noch getan hat, auch wenn da nichts gefolgt ist. Sondern jetzt ist es mehr so, dass er sagt, auch ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, es ist ja, die Wirtschaft geht ja schon wieder ein bisschen den Berg raus. Also er nimmt ja schon so den Druck raus, weil er eigentlich, also das, ich empfinde das auch, diese Äußerung, auch dieser ganze Habitus, mit dem er in diesem Video da steht und das so sagt, das ist eigentlich Resignation oder so. Das ist so, wir finden uns damit ab, wir schaukeln das halt jetzt hier noch zu Ende, die Legislaturperiode, aber so eine richtige Idee, dass da jetzt noch was passiert, die gibt's ja gar nicht mehr.
Doch, er hatte ja noch eine Idee, wir müssen mehr arbeiten.
Ja, genau.
Ja, aber natürlich, also das ist ein desaströs, dieser Auftritt von Merz, passt allerdings in die Linie dessen, was er in den letzten Monaten eigentlich seit Amtsantritt immer wieder gemacht hat. Anfangs waren es noch gerade große Ankündigungen, die einen Tag später dann zurückgenommen wurden. Jetzt gibt es noch nicht mal mehr große Ankündigungen. Es bleibt im Grunde nur noch die Perspektive Machterhalt mit der Legitimation, wir müssen mit Hilfe der Brandmauer die AfD verhindern. Ja. Das ist letztlich das, was übrig bleibt. Wir müssen an der Macht bleiben. Auch Lars Klingbeil und Bärbel Baas haben das ja wunderschön gesagt nach der letzten vernichtenden Niederlage bei den Landtagswahlen. Ja, wir müssen jetzt das Opfer bringen und an der Macht bleiben gewissermaßen. Ja, also wir können leider nicht zurücktreten. Dazu ist die allgemeine Lage viel zu brisant und gefährlich. Wir müssen jetzt vorne bleiben. Egal, auch wenn die SPD weiterschrumpft, es gab jetzt eine Umfrage, dass die echten SPD-Anhänger schon unter der 10% liegen, also nicht die Wähler, sondern die wirklich massiv und dauerhaft SPD wählen. Also das macht alles gar nichts. Hauptsache, wir haben noch unseren Job. Hauptsache, wir bleiben an der Macht und können das begründen mit der riesigen Gefahr AfD. Also das würde alles nicht funktionieren. Nicht? Alles wäre längst kollabiert, wenn man sich nicht immer wieder auf diese beiden Dämonen berufen könnte, AfD und Trump. Ja? Ja. Mit AfD und Trump kann man alles legitimieren letztlich, das reine Nichtstun legitimieren, die reine Machtpolitik. Denn mehr gibt es ja nicht, mehr tut ja die Regierung nicht, als eben da zu bleiben. Sie ist auch morgen wieder in der Tagesschau, sie ist auch morgen wieder in allen möglichen Talkshows, aber sie tut nichts. Und dieses Nichtstun findet immer wieder dieselbe Begründung.
Ja, ja, dieses mehr Arbeiten ist ja auch ein ganz witziges Kapitel, dass er das ja immer wieder so sagt und man kann ja eigentlich sagen, darauf so zurückfällt, wenn ihm nichts mehr einfällt. In so einer Rede fängt er immer an, die Deutschen müssen auch mal wieder mehr arbeiten und so. Und das ist ja total lustig eigentlich, weil, gut, in gewisser Hinsicht kann man auch drüber reden, hat er auch recht, ja, also die Deutschen arbeiten ja tatsächlich am wenigsten und so weiter, aber hat natürlich Gründe, also ist jetzt nicht so, weil die Deutschen so faul sind, sondern ist halt, weil entsprechend die Anreize im System schon so weit abgewirtschaftet sind, dass eben ganz viele Leute sagen, warum soll ich noch arbeiten und so. Aber trotzdem ist es ja überhaupt lustig, warum er das sagt, weil es ist ja auch klar, dass es überhaupt nie eine Auswirkung haben kann, also dass jetzt niemand sagen wird, ja, der Bundeskanzler hat es befohlen, dann arbeite ich jetzt eben mehr. Jawohl, dann mache ich heute noch eine Überstunde, weil das hat ja der Merz gesagt. Ja. Sondern es ist ja so eine völlig, wie soll man das sagen, es ist ja so eine völlig passiv-aggressive Schuldzuweisung, so ihr seid schuld, weil ihr nicht arbeitet und dann wird es auch alles nichts und so.
Ja, und dadurch, dass er wir sagt, kriegt das dann auch noch so eine kollektive Emphase. Ja, aber das ist auch eine, glaube ich, sehr, wie soll man sagen, paradigmatische Beobachtung, Ankündigungen oder Programmpunkte, die logischerweise keinerlei Folge haben können. Ja. Dazu gehört ja auch die Spritpreis-Taskforce, also traumhaft, also eine Spritpreis-Taskforce, die ja bisher zu dem tollen Ergebnis gekommen ist, nur einmal am Tag kann der Preis erhöht werden. Also das schrie von Anfang an zum Himmel. Also jeder, der halbwegs bei Trost war, hat sich einen Kopf gefasst und gesagt, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Wollt ihr uns für dumm verkaufen? Ja, das will man. Man will uns für dumm verkaufen und irgendwie funktioniert es immer noch. Aber solche Ankündigungen sind einfach paradigmatisch für das, was diese Regierung macht. Projekte, die logischerweise zu nichts führen können, Ankündigungen, die entweder sofort wieder zurückgenommen werden oder die eben ins Nichts verlaufen. Ja, das ist Friedrich Merz und seine Regierung.
Ja. Kommen wir zu unserem dritten Thema, Der Wolf. Der Wolf, er sorgt für viele Debatten. Der Wolf in Hamburg hat ja auch eine Frau verletzt und alles und wurde aber jetzt auch wieder freigelassen. Und es gibt auch eine Demo für die Freilassung des Wolfes.
Ja, diese Demo, ich habe nur ein Bild davon gesehen, junge Leute, die so aktivistische Gesichter hatten und die den Wolf retten wollten vor der Zumutung, wahrscheinlich in einen Zoo gesperrt zu werden oder in ein Tierheim oder was auch immer. Ja, was bedeutet das eigentlich? Ja, überraschend ist es nicht. Ältere Zuschauer erinnern sich vielleicht noch an den Problembären in Bayern. Da gab es ja auch mal so diese Vorstellung, wir müssten im Grunde wieder zurück zur Natur, wie sie früher mal war. Und zur Natur, wie sie früher mal war, gehörten eben auch Wölfe und Bären in unseren eigenen Wäldern. Ja? Und ich glaube, das wird auch in vielerlei Hinsicht immer wieder gefördert und noch gefördert, dass man überprüft, inwieweit könnte man Tiere, die man als viel zu gefährlich, erfolgreich, wenn man so will, aus der zivilisierten Welt abgeschoben hat und in Wildnissen nur noch kennen oder treffen kann, inwieweit könnte man die wieder zurückführen in unsere Zivilisation. Im besten Fall ist es Rousseauismus, ja. Also so diese Vorstellungen, es gibt oder paradiesische Vorstellungen, geradezu biblischer Art, dass wir praktisch, wie die Romantiker, Novalis war es schön gesagt haben, wir müssen den Bären umarmen, dann wird er sich als Prinz entpuppen, ja. Also wahrscheinlich müsste man auch den Wolf umarmen und dann würde er sich als irgendein gutes Wesen entpuppen. Ja, ich hatte mich ja schon bekannt in der Wahlsendung, dass ich nicht gerade der fanatischste Tierfreund bin. Also bei Wölfen hätte ich ernsthaft sogar Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dann Tierfreunde und Zoologen mir berichten, der Wolf ist ein äußerst scheues Wesen, er meidet Menschen, dann würde ich sagen, das Risiko würde ich doch lieber nicht eingehen und ich rate es auch eigentlich niemandem.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass der Wille, sozusagen die Natur zurückzubringen und diese ganze Naturidee ja wirklich in das absurdeste überhaupt Forderung eigentlich führt, also dieser Wiederansiedlung des Wolfes und so.
Ja, wie gesagt, Rousseauismus, Romantik, das ist eine Quelle der grünen Bewegung. Also bevor sie völlig fanatisch und auch verrückt geworden ist und statt die Wälder wieder aufzuforsten, in die Wälder Windräder gebaut hat und sie endgültig dadurch zerstört, waren sie ja mal tatsächlich Nachfolger der Romantik. Also diese Vorstellung, dass alles, was die Natur zu bieten hat, von Grund auf gut ist, logischerweise auch alle Tiere irgendwie gut sind und wir sie deshalb nicht vertreiben sollten, sondern mit ihnen gemeinsam leben. Das sind ja dann auch die Vorstellungen, wenn Wölfe irgendwelche Tiere reißen, also die wir als Haustiere oder als Zuchttiere bewirtschaften, dann muss man da eben Zäune bauen, also nicht etwa den Wolf vertreiben oder gar schießen, sondern man muss Zäune bauen oder eben noch besser aufpassen auf diese Zäune, dann wird der Wolf schon nichts anrichten. Aber es ist tatsächlich diese Vorstellung, eigentlich gibt es gar nichts Gefährliches in der Welt, nur der Mensch selbst ist gefährlich. Der Mensch gefährdet alles Mögliche, aber die Natur als solche ist nur wohltätig und gut. Also das ist eine Primitivromantik, die durch die Grünen wieder ins Spiel gebracht worden ist, vor vielen Jahrzehnten schon. Man hat jetzt längere Zeit nichts gehört, weil sie eben auf Energie umgestellt haben. Aber ich glaube, das ist ein ewiger, wenn Sie so wollen, Attraktionspunkt auch der Grünen. Denn darauf springen sehr, sehr viele Menschen an, die vielleicht mit anderen grünen Projekten gar nichts am Hut haben und die eher für verrückt halten. Aber diese Sentimentalität, ja, lasst uns den Bären umarmen, ja, ganz romantisch. Ich glaube, darauf springen nach wie vor sehr, sehr viele sentimentale Seelen an.
Ja, also das Sentimentale, das kann ich auch verstehen, aber es ist hat ja auch etwas, also gerade mit dem Wolf, es hat ja schon etwas dieses, der Mensch ist böse, der Mensch ist das Problem, Sie haben es ja schon gerade so ein bisschen gesagt, steht ja eigentlich schon so ein bisschen dahinter, wenn man jetzt ernsthaft den Wolf wieder...
Ja. Ja, ich glaube es auch. Also ich meine, wenn man dem Bauern dann sagt, der seine Schafe da hüten will, dem Schäfer, der seine Schafe hütet, ja, du kannst den Wolf nicht schießen, auch wenn der jetzt schon 5 oder 6 von deinen Tieren da gerissen hat. Das geht nicht, dann musst du halt da Geld investieren in elektrifizierte Zäune oder weiß der Teufel. Das ist eindeutig diese Haltung. Der Bauer oder der Schäfer, das ist ein Mensch und dessen Interessen, das ist zweitrangig. Primär ist das Interesse des Tieres. Das war ja auch meine Haltung gegenüber dem Wal, der vielleicht bei mir auch eine Träne hätte auslösen können. Aber da war auch mein Gedanke, wieso dieser Aufwand, wieso dieser gigantische Aufwand, warum wälzt man alles über auf die Bevölkerung, auf die Menschen? Das sind ökonomische Faktoren allerersten Ranges, von den Aufmerksamkeitsfaktoren mal ganz zu schweigen, dass man sich tatsächlich fragt, ja, ist das wirklich irgendwie sinnvoll zu rechtfertigen? Sinnvoll, glaube ich, auf keine Weise. Also es ist auf keinen Fall rational, so zu handeln, auf keinen Fall. Man kann nur mit Sentimentalität das Ganze erklären. Und im Grunde leben wir immer noch davon, dass derartiges bisher kaum passiert ist. Nicht? Also dass wir bisher halt doch sehr rational mit dem Problem Natur umgegangen sind. Wir haben die Natur beherrscht. Und das ist der Grund für allen evolutionären Fortschritt, den wir gemacht haben in den letzten Jahrhunderten. Aber das möchten die Grünen ja gerade nicht. Sie möchten nicht, dass wir die Natur beherrschen. Ja, wir sollen ja Schäfer sein oder Hirten, Hirten des Seins, ja, um es mal mit dem Philosophen Heidegger zu sagen. Der Schäfer, der im Grunde, oder der Hirt, der mit seinen Tieren dann mit den anderen Tieren friedlich koexistiert. Das ist so die grüne Vorstellung des richtigen Lebens. Naturbeherrschung ist, wenn man so will, die Erbsünde. Und jeder Wolf, den wir wieder in Hamburg reintegrieren, ist, wenn man so will, ein Stück Ablasszahlung.
Ja, nein, aber es richtet sich wirklich gegen die, und das ist ja eigentlich sozusagen auch der Kern der ganzen grünen Programmatik, wenn man so will, es richtet sich gegen die Vorstellung, der Mensch solle die Natur beherrschen, dass in dieser Beherrschung schon sowieso etwas Schlechtes liege und eben stattdessen müsse man dieses berühmte Gleichgewicht mit der Natur suchen, also wo dann auch alles immer gut ist. Es ist ja auch immer, der Wolf ist ja eigentlich, der meint es ja gar nicht so, wenn er die Tiere oder den Menschen beißt, der macht das ja nur aus Angst oder so. So ist das ja, ne? der meint es ja nicht böse, der ist ja eigentlich von Herzen gut, der Wolf, der hat uns eigentlich lieb und will eigentlich auch nur weglaufen, ist menschenscheu, aber weil wir irgendwie falsch mit dem Wolf umgehen, beißt er uns.
Genau, das ist genauso wie mit allen Migranten, alle Migranten sind gut. Und wenn sie aggressiv werden, dann liegt es daran, dass wir sie nicht richtig integriert haben. Und das machen wir jetzt mit dem Wolf. Wir integrieren ihn richtig und dann wird er schon keine Frau mehr ins Gesicht beißen. Also das so ungefähr argumentiert man da tatsächlich. Und das ist tatsächlich dieses romantische Syndrom, Kampf gegen die Naturbeherrschung. Ja, also da müssten wir umsteuern. Die Natur soll uns alles vorgeben. Sie kennt uns. Gaia, die Erdgöttin, die kennt im Grunde den richtigen Umgang, die richtigen Lebensformen. Und denen müssen wir uns anpassen und Abschied nehmen von 450 Jahren erfolgreicher wissenschaftlich-technischer, neuzeitlicher Naturbeherrschung.
Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur mit Ihrer Hilfe. Wenn Ihnen das gefällt, überlegen Sie doch, ob Sie bei uns ein Abo oder eine Einzelzahlung abschließen möchten. Ansonsten, Bolz und Mannhardt gibt es jeden Freitagnachmittag, auch auf Spotify, auf Apple Music und alles, auf Apple Podcasts und allem, was Sie so mögen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.